ARD. Besondere Zeiten.
Auf jeden Fall sind Männer anfälliger dafür, einfach wegen der Sozialisation. Und die Incel-Community, die haben sich da zusammengeschlossen mit Gleichgesinnten und eine frauenhassende, gewaltverherrlichende Ideologie mit eigener Sprache, eigenen Regeln, einer eigenen Philosophie geschaffen.
Es ist aber vor allem in der maskulinistischen Radikalisierung, wo also Jungs und jungen Männern strukturell und systematisch beigebracht wird, Empathie zu verlieren, extrem wichtig, den Leuten die Potenziale eines empathischen Miteinanders klarzumachen und auch die Notwendigkeit klarzumachen.
Schrei nach Liebe mit Empathie gegen Extremismus im Netz von Laura Erbe und Stefanie Wekon.
Kann es einem gut gehen, wenn ständig das Blut kocht? Wirft man einen Blick in die Kommentarspalten des Internets, bekommt man den Eindruck, hier geht's niemandem gut. Die Tagesschau postet etwas über den Bruch der Ampelkoalition und nationalistische Kommentare lassen nicht lange auf sich warten. Eine Aktivistin schreibt über Femizide und bekommt Morddrohungen. Laut einer repräsentativen Studie aus dem Jahr 2023 zieht sich jede zweite Person wegen Hass im Netz zurück. Rund ein Viertel der Befragten gab an, schon mit körperlicher Gewalt im Netz bedroht worden zu sein. Besonders oft trifft es Menschen mit vermeintlich sichtbarem Migrationshintergrund, Frauen und Homo- sowie bisexuelle Menschen. Kann dieser Hass, diese Gewalt, ein Schrei nach Liebe sein? Wollen Hater, also von Hass erfüllte Gewalttäter im Netz, in Wahrheit Mitgefühl? Könnte Empathie den Hass der Hater brechen?
Ich bin Laura Erbe. Die meisten Erfahrungen mit Hass und Radikalisierung habe ich im echten Leben gesammelt, nicht im Internet. Als Jugendliche habe ich mich stark gegen rechts engagiert. Das Ergebnis war, dass ich mit knapp 18 im Internet auf einer Feindesliste von Rechtsradikalen aufgetaucht bin. Zum Glück ist nichts weiter passiert. Aber diese Erfahrung hat mich nicht unbedingt empathischer mit Rechtsextremisten werden lassen.
Ich bin Stefanie Wekon. Nichts hat mich so sehr den Glauben an die Menschheit verlieren lassen wie damals, als mein gesamter Arbeitstag aus der Moderation von Kommentaren in den sozialen Medien bestand. Egal welches Thema, es kamen immer auch extremistische Kommentare. Es fällt mir schwer zu glauben, dass diese Hater alle einfach nur ein bisschen mehr geliebt werden müssen. Auf der anderen Seite hatte ich mal auf einer WG-Party das Glück, einen meiner persönlichen Hater zu treffen. Und dem würde ich wiederum doch attestieren, ein ausgeprägtes, aber unerfülltes Bedürfnis nach Liebe gehabt zu haben. Insofern, ich bin zwiegespalten.
In meiner journalistischen Laufbahn waren Hasskommentare bisher glücklicherweise eher selten. Aber ich erinnere mich noch gut an meine ersten Social-Media-Erfahrungen mit 13, 14 Jahren. Vor allem erinnere ich mich an Dickpics, also Penisfotos, die mir ungefragt von Männern weit über 30 zugesendet wurden.
Ich habe vor allem beruflich Erfahrungen mit Hasskommentaren gemacht, da ich von Zeit zu Zeit auch vor der Kamera stehe. Trage ich lockere Klamotten, wird mir meine Weiblichkeit abgesprochen. Trage ich was Figurbetontes, kann ich mich vor ungefragten Sexangeboten oder diversen Synonymen für Prostituierte kaum retten.
Im September 1993 veröffentlicht die Punkband Die Ärzte nach langer Schaffenspause ein Lied, das eine unschöne Seite der 90er Jahre in Deutschland behandelt, Neonazis, Rassismus und die daraus hervorgehende Gewalt in den damaligen Hochburgen Rostock-Lichtenhagen, Solingen, Hoyerswerda. Das alles thematisieren die Ärzte in ihrem Song Schrei nach Liebe.
Und dann 93, eben nach dem Fall der Mauer und nach Hoyerswerda und so Sachen, da konnten wir halt nicht mehr die Schnauze halten. Da mussten wir halt mal wirklich deutlich Farbe bekennen. Und auch so deutlich, dass es bis heute angehalten hat.
Das sagt der Frontmann der Band Farin Urlaub in einer Doku 2007 zur Entstehung des Songs. Der Text beleidigt nicht nur den fiktiv angesprochenen Nazi, es heißt auch:
Alle Menschen haben ein gewisses Bedürfnis nach Liebe. Das kann ich verstehen. Ich kann auch verstehen, bis zu einem gewissen Punkt, dass man das manchmal nicht äußern kann und sich dann völlig daneben benimmt. Aber deswegen anderen Leuten ernstzunehmende Morddrohungen schreiben, kann ich im weitesten Sinne Liebe für solchen Hass aufbringen?
Die Schweizerin Sophie Achermann ist Expertin für öffentliche Diskurse. Von 2018 bis 2023 war sie Geschäftsführerin des schweizerischen Frauenverbands Allianz F. In dieser Zeit startete sie das Projekt Stop Hate Speech, um herauszufinden, ob empathische, einfühlsame Antworten auf Hasskommentare positive Effekte haben, also den Hass eindämmen können. Und das auf der Plattform, die als am meisten von Hass erfüllt gilt, X. Damals Twitter, auf einen Kommentar wie:
Migranten kommen nur aus Faulheit.
Wurde beispielsweise geantwortet:
Hast du dir schon mal überlegt, was es bedeutet, sein ganzes Zuhause zurücklassen zu müssen, weil man flüchten muss?
Und tatsächlich, in vielen Fällen ruderten die Hassenden wieder zurück. Jedoch kann man nicht sagen, warum. Vielleicht, weil ihnen ruhig gezeigt wurde, dass ihr Kommentar menschenverachtend ist. Vielleicht aber auch wegen eines Gefühls der Bloßstellung.
Wer im Internet und vor allem in sozialen Netzwerken unterwegs ist und in Kommentarspalten blickt, stolpert meist sehr schnell über Hassnachrichten, oft misogyner, also frauenverachtender Natur. Sophie Achermann meint, von den Opfern dieses Hasses dürfe man keine Empathie für Täter erwarten. Opfer stünden nicht in der Verantwortung, empathisch mit den Hatern zu sein. Und auch nicht dafür, sich in Kommentarspalten gegen Hass zu wenden.
Wer es als zunächst außenstehende Person mit empathischer Gegenrede versucht, läuft Gefahr, selbst zur Zielscheibe zu werden. Der Hass wird also nicht entschärft, sondern nur umgelenkt. Und das hilft unterm Strich nicht. Könnte Empathie also sogar schaden?
Und was ist, wenn mein hasserfülltes Gegenüber die Empathie falsch deutet? Wenn mein Ziel ist, einem Menschen mit seinen Problemen zuzuhören, damit dieser nicht wegen seiner Probleme fehlgeleiteten Hass verbreitet, dann will ich nicht, dass dieser Mensch sich dadurch in seiner extremistischen Ideologie bestätigt fühlt. Und auch allgemeiner gedacht, abseits von Hass. Ich kann nicht für alles und jeden aufrichtige Empathie aufbringen. Niemand kann das. Wir können gar nicht alles eins zu eins nachvollziehen. Aber ist das überhaupt notwendig für aufrichtige Empathie?
David Lauer ist Philosophiedozent an der Christian-Albrechts-Uni in Kiel. Seine philosophische Antwort?
Es gibt auf diese Frage, wie immer in der Philosophie, keine wirklich klare, eindeutige Antwort, sondern eine Vielfalt von unterschiedlichen Begriffsdefinitionen. Aber es gibt sowas wie einen gemeinsamen Kern. Das erste ist, dass es bei der Empathie irgendwie um die Fähigkeit einer bewussten oder unbewussten Perspektivenübernahme geht. Also ich muss es gewissermaßen nachfühlen, nicht bloß nachdenken oder nachverstehen, sondern nachfühlen.
Man kann Empathie auch nutzen, um zu manipulieren oder zu verletzen. Im folgenden Ausschnitt aus dem Kurzvideoportal TikTok beispielsweise gibt sich der AfD-Politiker Maximilian Krah empathisch mit seiner Zielgruppe.
Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu? Schau keine Pornos. Wähl nicht die Grünen. Geh raus an die frische Luft. Steh zu dir. Sei selbstbewusst. Guck geradeaus. Und vor allem, lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt's auch mit der Freundin.
Mit dem Philosophen David Lauer haben wir nicht über die AfD gesprochen. Aber wir haben ihn gefragt, ob er sich vorstellen kann, dass rechte Gruppierungen sich Empathie als Werkzeug zunutze machen.
Ich meine, eine der Standarderklärungen für den Erfolg rechter und neurechter Bewegungen überall in der Welt ist ja, dass es größere Teile der Bevölkerung gibt, die das Gefühl haben, dass ihre Notlagen und auch ihre emotionalen Lagen von der etablierten Politik nicht wahrgenommen werden. Und wenn man sich dann vorstellt, dass es da einzelne Individuen geben mag, Parteiführer oder so, die diese Fähigkeit tatsächlich haben und Menschen, mit denen sie reden, das Gefühl geben können, dass da jemand wirklich mit ihnen fühlt, dann glaube ich, ist das ein gefährliches, machtvolles Werkzeug.
Ich würde immer sagen, dass auch die ganzen Aussteigerorganisationen, die es ja gibt, die hätten ja keine Berechtigung, wenn man nicht daran glauben würde, dass man die noch irgendwie abholen kann. Und ich glaube, dass Empathie da sicherlich ein Schlüssel ist.
Sagt die Journalistin und Autorin Dr. Susanne Kaiser. Sie hat umfangreich zu rechten Männergruppen recherchiert. Exit Germany ist eines der Aussteigerprogramme, von denen sie spricht. Wenn Rechtsextreme die Szene verlassen wollen, erhalten sie dort Hilfe beim oft schwierigen Ausstieg. Exit sagt auf Anfrage, ja, sie nutzen das Konzept Empathie für ihre Arbeit. Sie sagen aber auch klar, wann Empathie endet, beim Rückfall in extremistische Muster.
Gehen wir das mal von der anderen Seite an. Könnte Empathielosigkeit Extremismus begünstigen? Der Leipziger Soziologe Gerd Pickel meint, eine positive oder neutrale Wahrnehmung anderer Menschen kann Radikalisierungsprozesse schwächen. Empathie stellt eine Beziehung zu anderen her, wirkt Ängsten entgegen und damit einer negativen Wahrnehmung. Empathie müsse aber da enden, wo andere Menschen gefährdet werden. Zitat: Man muss für den Menschen da sein, aber die Ideologie zurückweisen.
Und genau das tun Digital Streetworker, also Sozialarbeiterinnen, fürs Internet. Sie bewegen sich in den sozialen Brennpunkten des Internets. Dazu gehören nicht nur ausufernde Kommentarspalten und extremistische Foren, sondern auch Gaming-Räume, also Online-Videospiele, die schon lange kein Randphänomen mehr sind. Rund 53% aller Deutschen spielen zumindest gelegentlich Videospiele. Unter den 16- bis 29-Jährigen sogar über 91%. Hier lassen sich also besonders viele junge Menschen erreichen. Das nutzen nicht nur rechte Ideologen, sondern auch digitale Sozialarbeiter.
Jerome Trebing ist digitaler Sozialarbeiter bei der Amadeo-Antonio-Stiftung, einem bundesweiten Projekt, das sich für die Stärkung einer demokratischen Zivilgesellschaft einsetzt. Dort ist er für das Projekt Good Gaming Well Played Democracy verantwortlich, zusammen mit einer Kollegin. Als digitaler Sozialarbeiter ist Jerome Trebing hauptsächlich in sogenannten Gaming-Räumen unterwegs, wie Discord und Twitch. Das sind virtuelle Räume und Chats, in denen sich Spieler, aber auch andere Interessierte austauschen und zusammenkommen. Trebing ist dort in den Kommentaren aktiv, kontert Hassrede und spricht mit Jugendlichen, die sich hilfesuchend an ihn wenden.
Ich gehe im klassischen Streetwork in einem Park, wo ich weiß, dort halten sich Leute auf. Ich bin an öffentlichen Stationen vom Nahverkehr. Das ist bei uns eben in einer ähnlichen Form und Weise gegeben, nämlich wir sind auf Twitch aktiv, wir sind dort in den Chats aktiv, wir diskutieren mit in Instagram-Postings, wir sind auf anderen Plattformen aktiv, wo zum Beispiel die Eltern Fragen zu Themen stellen.
Aber wem begegnet man in diesen digitalen sozialen Brennpunkten?
Wir treffen dort ja vielfach eben Leute, die kein gefestigtes, ideologisiertes Weltbild haben. Das sind jetzt keine Kader aus irgendwelchen rechtsextremen Organisationen, sondern das sind Jugendliche, wie wir sie überall auf der Straße treffen.
Diese Jugendlichen haben auch nicht Probleme, von denen aus man direkt auf extremistische Ideologien kommt, sondern meistens eigentlich ganz normale Teenie-Probleme.
Ich hatte erst letztens eine Beratung, ich nehme das mal als Beispiel, wo es bei einem Jugendlichen eigentlich darum ging, dass er seine Beziehungen zu weiblichen Personen sehr schlecht strukturieren und auch initiieren konnte. Und da sind dann immer wieder solche Sätze gekommen wie: Ich habe ja auf diesen Kanälen gelernt, dass man als Mann keine Gefühle zeigen darf. Ich habe gelernt, dass ich als Mann nicht in Therapie gehen darf, sondern ich muss ins Gym gehen.
Fitnessstudio statt Psychotherapie. An Muskeln statt an der Verarbeitung der eigenen Emotionen arbeiten. Und geweint wird nur beim Fußball. So klingt, stark vereinfacht, toxische Männlichkeit. Ein großes Phänomen in sozialen Medien wie TikTok.
Und das sind solche Momente, wo wir sagen, da ist Extremismus eben unglaublich anknüpfungsfähig bei diesen Personen, weil schon der eigene Körper so gewalttätig behandelt wird, dass solche Ideologien dann natürlich gut darauf zugreifen können und dann sagen können, okay, ich gebe dir jetzt noch einen ideologischen Überbau für das Ganze.
Der digitale Sozialarbeiter muss für seine Arbeit empathisch sein. Unkritisch in Bezug auf Empathie mit Radikalisierten ist Jerome Trebing jedoch nicht.
Deswegen ist unser Ansatz eher ein akzeptierender, kritischer Ansatz. Das heißt, wir akzeptieren grundsätzlich auch in Anführungsstrichen schlechte lebensweltliche Entscheidungen, aber wir üben ganz klar auch Kritik und versuchen Leute auch zur Kritikfähigkeit zu bemühen.
Jugendschutz.net, die Fachstelle für Kinder- und Jugendschutz von Bund und Ländern, hält fest, die Gefährdung junger Menschen im Internet nimmt zu. Von rund 7.600 Verstößen gegen den Kinder- und Jugendschutz im Jahr 2023 handelt es sich bei 11% um politischen Extremismus.
Lars Wiegold erforscht extremistische Online-Milieus, insbesondere in digitalen Spiele-Communities. Radigame heißt eines seiner Projekte, kurz für Radikalisierungsprozesse auf Gaming-Plattformen und Messenger-Diensten.
Wir schauen uns auch Minecraft und Roblox an, weil beide Plattformen auch, oder zumindest Roblox auf jeden Fall, auch als Social Media gerade für junge Menschen mittlerweile gilt und auch als eine Social Media Plattform genutzt wird. Da gibt es durchaus auch einiges an toxischen Inhalten und ja, radikalisierter Kommunikation, die wir uns da anschauen.
Roblox ist eine digitale Online-Spiele-Plattform, die vor allem bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebt ist. Man kann sich Roblox wie einen großen virtuellen Spielplatz vorstellen. Dort kann man Videospiele nicht nur spielen, sondern auch selbst erstellen. Die Spielenden können sich digital mit FreundInnen treffen, sprich spielen, miteinander chatten, sich unterhalten. Diese soziale Komponente macht Roblox zu einer Social-Media-Plattform, ähnlich wie TikTok. Online-Extremismus-Forscher Lars Wiegold sieht in diesen digitalen Kommunikationsräumen nicht nur Radikalisierungstendenzen.
In letzter Zeit ist die Plattform TikTok ziemlich verteufelt worden. Wir hören immer wieder von TikTok-Radikalisierung etc. Ich finde, hier ist aber auch einfach zu differenzieren. Ja? Wir haben AfD-Nutznießer. Wir haben aber auch Präventionsakteure auf der Plattform, die extrem gut arbeiten. Aber auch hier kann man wieder sagen, diese Plattform an sich ist nicht böse. Es geht darum, wie sie genutzt wird und vor allen Dingen, wie diese Algorithmen auch ausgenutzt werden. Und das kann von beiden Seiten passieren.
Der Algorithmus, eine Form von künstlicher Intelligenz. Er entscheidet, wie weit und an wen Inhalte, wie zum Beispiel Videos, ausgespielt werden. Der Algorithmus selbst ist dabei weder gut noch böse. Aber er verhilft gerade emotionalisierenden Inhalten zu Reichweite und kann so zum Werkzeug werden, um radikale oder extremistische Inhalte zu verbreiten. Aber was wäre, wenn wir diesen Algorithmus einmal für etwas Positives nutzen? Genau das hat Kaspar Weimann mit seinem Team von Online-Theater Live ausprobiert.
Online-Theater Live versteht das Internet als digitales Theater. Alle Beteiligten sind in gewisser Weise permanent DarstellerInnen ihrer selbst. Die digitale Präsenz kann so als eine Art Performance wie auf einer Bühne verstanden werden. Die Gruppe erforscht mit diesem Ansatz rechte Netzwerke, Radikalisierungsprozesse, patriarchale Bewegungen wie Maskulinismus und Antifeminismus. Kaspar Weimann gehört zum Kernteam und ist Honorarprofessorin und Mentorin für Schauspiel an der Akademie für Darstellende Künste Baden-Württemberg.
Wir haben uns mit einer Publikumsgruppe oder mit einer Zielgruppe auseinandergesetzt, die wir in unseren anderen Theaterbereichen fast nicht erreichen würden. Und zwar junge Männer und Jungs, die sich in maskulinistischen Radikalisierungsschleifen befinden, die also so Videos schauen und Videos sehen von so Leuten, die ihnen sagen, dass sie ihre Gefühle unterdrücken müssen, dass Empathie kein männlicher Wert ist und so weiter. Und haben uns angeschaut, was sehen diese Leute oder was für Videos bekommen diese Leute irgendwie so ausgespielt?
Kaspar Weimann meint Videos, die Content Creator, also digitale Medienschaffende, vor allem für junge Männer auf TikTok veröffentlichen. Die klingen dann zum Beispiel so.
In erster Linie, alle Männer wollen, wenn sie sich auf irgendeine Frau einlassen, genau nur das eine, weil es halt das Einzige ist, was in erster Linie jeder Mann von einer Frau haben möchte. Und das ist natürlich, weil es das Wichtigste, was sie zu bieten hat, und es ist auch das Einzige, was ihn wirklich in erster Linie interessiert.
Nach sorgfältiger Analyse, wie solche toxischen Videos funktionieren, hat die Projektgruppe, zu der Weimann gehört, angefangen, selbst auch solche Videos zu produzieren. Schauspieler stellten sich vor die Kamera und nahmen in der Ästhetik der toxischen Videos absolut untoxische Botschaften auf.
Die eben auch so diese Ästhetiken bedienen, die aber eben Botschaften aussenden, die sagen, dass es gut ist, den eigenen Gefühlen zu vertrauen oder auf die eigenen Gefühle zu hören, dass es gut ist, Leuten aktiv überhaupt zuzuhören, dass es gut ist, in Kontakt mit sich zu kommen und ein empathisches Miteinander zu gestalten.
Mit diesen positiven Videos ging das Projekt auf TikTok und war dort für 3 Monate aktiv. Nicht nur, um Menschen zu erreichen und im besten Fall etwas Gutes zu tun, sondern auch mit einem Forschungsziel.
Also wir haben erforscht, an welcher Stelle in einem Radikalisierungszeitstrahl sind Leute überhaupt noch erreichbar für Werte wie ein empathisches Miteinander. Und wir versuchen, diese Zeitstrahlen zu verstehen, wie sie online funktionieren und wie man da online sich so reinhacken kann.
Reinhacken wollten sich Kaspar Weimann und das Projektteam in die sogenannte Manosphere. Die Manosphere oder Manosphäre ist eine Art Netzwerk, eine lose Internetgruppierung mit antifeministischem Weltbild, das unter anderem besagt, Männer wären Opfer einer aus ihrer Perspektive feministisch dominierten Gesellschaft, einer vermeintlich männerfeindlichen Kultur. Die Ideologie der Manosphere und ihrer Anhänger hat Überschneidungen mit weiteren extremistischen Gruppen, so zum Beispiel der US-amerikanischen Alt-Right-Bewegung und den sogenannten Incels.
Also Incel ist ein Kofferwort aus Involuntary und Celibate. Das heißt, das sind unfreiwillig enthaltsam lebende Männer, die noch nie Sex oder eine Freundin hatten.
Susanne Kaiser beschäftigt sich seit Jahren mit extremistischen Ideologien. In ihrem Buch »Politische Männlichkeit« beschreibt die Journalistin, wie Incels, Fundamentalisten und Autoritäre das Patriarchat mobil machen.
Zum Incel-Sein gehört auch eine bestimmte Ideologie. Und das bedeutet, dass man nicht bei sich selbst nach den Ursachen dafür sucht, sondern dass man ganz pauschal und kollektiv meint, Sex werde einem quasi geschuldet und Frauen seien kollektiv dafür verantwortlich, das zu liefern. Und wenn das ausbleibt, dann sind die eben kollektiv schuld daran. Das heißt, also Einsamkeit ist ein ganz, ganz großer Faktor. Und jemand wie der Halle-Attentäter beispielsweise, den ich auch diesem Spektrum zuzählen würde, der hat auch ganz klar gesagt, hätte ich eine Freundin gehabt, hätte ich diesen Anschlag nicht begangen.
Wollte Kaspar Weimann mit seinem Online-Theater-Kollektiv empathisch sein? Mit solchen Tätern, mit deren Motiven?
Es geht nicht darum, Empathie mit TäterInnen zu haben und zu üben, sondern wenn, dann vielleicht eher zu verstehen, wie kommt es zu einer Tat und dann versuchen, Ansätze zu finden, wie man präventiv dagegen vorgehen kann. Ich finde grundsätzlich, Empathie mit Gewalt sollte es niemals geben. Also es geht immer darum, Opfer und Ziele von Gewalt zu schützen und präventiv gegen diese Gewalt vorzugehen.
Wir haben bisher fast ausschließlich über die Arbeit mit Tätern gesprochen. Aber was löst die Idee von einer Empathie mit Tätern eigentlich bei Betroffenen aus? Bei den Opfern von Gewalt?
Schon mit 18 Jahren hat Janina Hille für Rocket Beans TV moderiert. Das ist ein Internetfernsehsender mit Themen rund um Videospiele. Mittlerweile ist Janina Hille Mitte 20 und hat sich vor kurzem für eine optische Veränderung entschieden. Von auffällig langen zu kurzen Haaren. Und da ging der Hass los.
Rocket Beans hat sich für mich immer wie eine Heimat angefühlt und gerade zu dem Zeitpunkt, als das so extrem geworden ist, habe ich mich vor allem nicht mehr willkommen gefühlt. Also ich fand das extrem zertrümmernd, zumal man tatsächlich dann irgendwann auch anfängt, an sich selbst zu zweifeln. Also so im Sinne von, hey, ist das wahr, was sie sagen?
Hassnachrichten sind immer schlimm, aber manche Kommentare treffen noch ein ganzes Stück härter.
Ich glaube, für mich waren so die schlimmsten Kommentare und Nachrichten insgesamt, die ich bekommen habe, alle rund um, die mir so den Tod gewünscht haben. Also Sachen wie, ja, ich hoffe, du stirbst. Das fand ich schon alles sehr, sehr schlimm und besorgniserregend.
Obwohl Janina mit extremem Hass konfrontiert war, hat sie für sich Empathie als ein Mittel des Umgangs und der Verarbeitung genutzt.
Ich fand das für mich tatsächlich super, denen mit Empathie zu begegnen, aber mit Grenzen. Für mich hat sich die Frage so aufgetan, wieso passiert das? Ich verstehe, dass das Menschen sind, die auch Fuck-ups haben und die eigene Motive und Schwächen und Gründe haben. Und ich finde, da kommt man mit Empathie weiter. Ich kam damit weiter, auf jeden Fall, aber mit Grenzen.
Um anderen Betroffenen zu helfen und Aufmerksamkeit auf das Thema zu richten, hat Janina ein Video zu ihrer Situation auf YouTube veröffentlicht. Titel: Mein Aussehen, euer Hass.
Das Video habe ich quasi in Zusammenarbeit mit HateAid veröffentlicht. Ja, ich wollte mich dazu äußern und das aber gebündelt und nicht irgendwie in Emotionen aus dem ersten Impuls heraus.
HateAid unterstützt Betroffene von digitaler Gewalt. Die Organisation bietet rechtliche Beratung, finanzielle Hilfe für Klagen und setzt sich für ein sichereres Internet ein. Wir haben HateAid gefragt, ob Frauen mehr Hass im Netz abbekommen als Männer. Sie haben uns geantwortet, dass der Unterschied weniger darin liegt, wie oft digitale Gewalt vorkommt, sondern vielmehr, wie sie sich zeigt. Frauen würden besonders häufig sexualisiert und sehr persönlich angegriffen. Das geht schnell unter die Gürtellinie und zielt oft nur auf Äußerlichkeiten ab.
Also, weil ja ganz oft kurze Haare mit einem Mann und ein männliches Erscheinungsbild assoziiert wird. Und dann wurde mir ab irgendeinem Punkt irgendwie so regelrecht mein Geschlecht aberkannt. Das waren schon die schlimmsten Dinge so für mich.
Ich bewundere Menschen, die einen empathischen Umgang mit Hass und Hetze für sich finden. Wie Janina Hille von Rocket Beans TV. Aber ich glaube nicht, dass ich diesen Weg für mich gehen könnte. Ich kann Mitgefühl für schwierige Lebenssituationen aufbringen, die möglicherweise zu rechtsextremen Gedanken führen. Kein Verständnis für rechte Gedanken, erst recht nicht für die Taten. Zum Glück gibt es Aussteigerorganisationen wie Exit Germany und digitale Sozialarbeiter, die mit Empathie arbeiten. Und wie haben es die Ärzte in einem anderen Song schon so treffend gesagt? Gewalt erzeugt immer Gegengewalt.
Keine Toleranz für Intoleranz. Am Ende unserer Recherche lehne ich extremistische, zutiefst intolerante Ideologien nach wie vor ab. Dennoch denke ich, dass es wichtig ist, grundsätzlich zu einem Dialog bereit zu sein. Mit Menschen, die durch ihre Ängste potenziell in Richtung Radikalisierung driften könnten. Für einen konstruktiven, empathischen Dialog braucht es aber nicht nur meine Offenheit, sondern eben auch eine gewisse Grundbereitschaft dafür von meinem Gegenüber. Oder um den Soziologen Gerd Pickel nochmal zu zitieren, man muss für den Menschen da sein, aber die Ideologie zurückweisen.